Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Es ist eine der wenigen Synagogen im Bauhausstil. Unabhängig von der Nutzung musste dieses einzigartige Bauwerk erhalten bleiben.
Die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße. Heute Abend wird sie wiedereröffnet, nachdem sie 1938 von einem nationalsozialistischen Mob verwüstet wurde, nach Kriegszerstörung und jahrelangem Verfall. Gleich eines unserer Themen. Außerdem der ARD-Musikwettbewerb und eine Premiere im Düsseldorfer Schauspiel, in der es um künstliche Intelligenz, Literatur und männliche Macht geht. Zuerst aber zur Wiesbaden Biennale. Bei der geht's in diesem Jahr auch um Macht und um Erinnerung. Und zwar um Erinnerung an den Kolonialismus. Alle zwei Jahre bringt die Wiesbaden Biennale aktuelle Theaterarbeiten in die hessische Landeshauptstadt. Und sie versteht sich auch als Forum für aktuelle Diskurse und Debatten. Vor vier Jahren sorgte zum Beispiel eine vergoldete Erdogan-Statue für Aufruhr und musste nach Protesten gleich wieder abgebaut werden. Und auch in diesem Jahr ging es gleich los mit Kontroversen. Die Kuratorinnen Rebecca Einwoiner und Caroline Hochleichter haben das Thema Platzmachen ausgerufen. Und die Plätze, um die es geht, sind vor allem solche, an denen das koloniale Erbe sichtbar wird. Dorothea Markus war bei der Eröffnung.
Knallbunte Tüllbänder winden sich um die riesigen klassizistischen Säulen vor dem Staatsschauspiel Wiesbaden. Ein Ritual beginnt. Einmal rund um die neobarocke Gartenanlage führt die thailändische Künstlerin Sasapin Sirivani das Trüppchen aus Theaterleuten und Zuschauern, bevor sie feierlich das Festival segnet.
The procession marks the beginning of spreading colors across Wiesbaden. Is a call to those colored and colorful spirits who lived in Wiesbaden that have remained invisible for almost two centuries.
Farben in die Stadt bringen, theaterferne Orte mit Kunst belegen und Menschen eine Stimme geben, die zum Wohlstand der Stadt beigetragen haben, aber kaum je gehört wurden. Das haben sich die Kuratorinnen der Wiesbaden Biennale mit dem Motto Platz machen vorgenommen. Platz für verborgene Geschichten des Kolonialismus unter den Prachtbauten der Stadt, die im Krieg kaum zerstört wurde und nicht nur im Theater ihr wilhelminisch-kaiserliches Erbe pompös ausstellt. Das ist auch Thema beim Hörspielspaziergang durch die Stadt Bird Songs from Elsewhere. Vogelgesang vom Anderswo, konzipiert von der Londoner Künstlerin Barbie Asante und der Historikerin Memory Beaver mit Wurzeln in Namibia.
Denn sobald du unsere Geschichte hörst, wirst du diesen Ort nie wieder so sehen wie in der Vergangenheit.
Wir sind die Verbindung. Unser Dasein verbindet Wiesbaden mit vielen anderen Orten in der Welt. Sie haben zum Leben und zum Wohlstand beigetragen.
Willst du es denn hören? Es ist der Anfang einer Entflechtung. Komm mit uns.
Mit App und Kopfhörern kann jeder einer Erzählung von zwei Kindern folgen, Kwasi und Fulivi, die in der Kolonialzeit aus Togo nach Wiesbaden verschleppt wurden und in Kolonialwarenläden arbeiteten. Sie hat es wirklich gegeben, die Geschichte allerdings ist Fiktion. Wenn man mit ihren Stimmen im Ohr um Wiesbadens Theater wandert, wirken der Theatersondereingang des Kaisers und das ganze Gold schon absurd privilegiert. Dann kann man sich vorstellen, wie einsam man sich fühlt als schwarzes Kind in einer weiß geprägten Gesellschaft und dass ein Freund oder Vögel trösten können. Auch wenn das Hörspiel zuweilen langatmig und pädagogisch wirkt und über die kolonialen Orte nur verschwommen Auskunft gibt, ist das ein spannender Perspektivwechsel. Ohrenbetäubende Beats und Hundekläffen empfangen den Zuschauer auf der großen Bühne, dann beim grandiosen Eröffnungsgastspiel Dambuzo. Wie eine dunkle Bedrohung liegt das Bellen und monströse Knurren die ganze Zeit unter dem Happening. Hundegebell bedeutet für sie Grenzen, Kontrolle und traumatische Erinnerung an koloniale Herrschaft, sagt die Choreografin Nora Chimpomira aus Simbabwe und New York, wenn sie zum Sprechen aufgelegt ist, etwa in einem Podcast zum Festival Tanz im August. In Wiesbaden ist sie es nicht, sondern verlässt das Werkstattgespräch vorzeitig, nachdem sie den Zuschauern Unkenntnis afrikanischer Kultur unterstellt hat. Schipomirs Abend Dambuzzo wirkt dennoch wie ein Angebot zur Versöhnung. Bier und Sprudel kann sich jeder aus dem Kühlschrank holen, Stühle gibt es nicht. Stets verändern sich Räume und Lichtverhältnisse. Zu Beginn kämpfen die 8 Performer erbittert, werfen Matschklumpen an die Wand, dann spielen sie Fußball. Wie ein Mahnmal steht plötzlich ein riesiger Papphund auf der Bühne, kriechen die Performer aus unerwarteten Ecken wie Tiere, hecheln, fletschen die Zähne, bis sie immer häufiger harmonisch in Formationen tanzen und wir gleich mit. Inseln entstehen von Harmonie, Gleichklang und Freude. Dambuzzo bedeutet auf Shona Störung und das ist auch Programm. Die verstörende Arbeit vermittelt Gefühle von Ohnmacht und der Kontinuität von Gewalt und zeigt, dass nur starke Gemeinschaft dem etwas entgegensetzen kann. Und dennoch, so richtig abgeholt fühlt man sich als Zuschauer nicht von der Eröffnung der Wiesbaden Biennale. Zu kryptisch wirken die englischen Stücktitel. Man wünschte sich etwas mehr Erklärung und Vermittlung zwischen internationalen Künstlern und Wiesbadener Bürgern im doch so dringenden postkolonialen Diskurs.
Die Wiesbaden Biennale bis jetzt eine vergebene Chance zum Dialog. Zum ARD-Musikwettbewerb reisen junge Spitzenmusikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt an. Er gilt als eine der wichtigsten Talentschmieden des Klassiknachwuchses und wurde gerade zum 74. Mal veranstaltet. 2 Wochen lang Musik auf hohem Niveau in den Fächern Klarinette, Trompete und Klavier. Ob der Wettbewerb überhaupt weiter existieren kann, das stand bis vor kurzem noch auf der Kippe, weil die ARD das Budget um 50% gekürzt hat. Inzwischen aber fanden sich neue Sponsoren. Erstmal. Gestern Abend dann das letzte Finale im Fach Klavier. Ulrich Möller-Arnsberg hat zugehört.
Es war ein berührendes Ende. Da spielt die mädchenhaft zierliche Pianistin Lia Wong als letzte im letzten Finale des diesjährigen ARD-Musikwettbewerbs. Legt in großartigem Zusammenspiel mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Sascha Skolnick-Brauer ein filigranes, lebendiges und kraftvolles zweites Klavierkonzert von Saint-Saëns hin und gewinnt den ersten Preis, als wäre das das leichteste von der Welt.
I'm so happy. Yeah, I can't believe it.
Stammelt die 23-jährige Chinesin schluchzend und Omero Franzesch, Vorsitzender der Klavierjury, fasst kurz und knapp zusammen.
Wir haben uns alle bestätigt gefühlt. Also es ist wirklich fast einstimmig, dieses Resultat.
Zum Auftakt des Wettbewerbs vor 2 Wochen war mit 59 Klarinettistinnen und Klarinettisten die größte Teilnehmergruppe an den Start gegangen. Glücklicher Gewinner hier nach deren Finale Elad Navon aus Los Angeles. Er verzauberte Jury und Publikum mit feinem, beweglichen Ton in Aaron Copelands Klarinettenkonzert.
It was an insane feeling. It's really surreal.
Es war verrückt, so der 25-Jährige. Ich spielte und wusste nicht, geht's weiter oder was? Und dann ging's immer weiter. Alles kam mir dabei so schnell und intensiv vor. Und dann war da noch das Fach Trompete. Alle 3 Finalisten spielten Bernd Alois Zimmermanns Jazz-angehauchtes Konzert aus dem Jahr 1954. Am Ende saßen Mutter und Schwester von Robin Payet wortlos im Publikum, als der 23-jährige Franzose für den ersten Preis, den Publikumspreis und den für die beste Interpretation des Auftragswerks aufgerufen wurde.
Now it's like a, but maybe tonight,
Später realisiere ich das, so Payet um Worte ringend. Er habe versucht, den Abend zu genießen. Es komme nicht so oft vor, dass man mit so einem Orchester spielen könne. Unterstützt wurde der ARD-Musikwettbewerb erstmals von Emilio Piano, Influencer mit über 8 Millionen Followern bei Instagram. In einem Schwabinger Café überraschte er junges Publikum mit Teilnehmern des Wettbewerbs. Ja. Für Ben Alba als Redaktionsleiter für die sozialen Medien in der ARD und eben auch beim Wettbewerb zuständig, eine überfällige Entwicklung im klassischen Elfenbeinturm.
Soziale Netzwerke sind für uns ein Mittel, um Nähe herzustellen zu all den besonderen Persönlichkeiten, die hier da sind. Und das kann mal spielerisch sein, das kann mal lustig sein und das kann aber auch mal ganz ernsthaft mit dem umgehen, was die jungen Musikerinnen hier zu leisten haben.
Nicht zuletzt mit den Auftragswerken wie Zaun von dem Komponisten Enno Poppe für das Fach Klavier gab es beim ARD-Musikwettbewerb wieder erfreulich vielfältiges Repertoire aus der zeitgenössischen bis ganz neuen Musik zu entdecken. Bei allem Anspruch, elitär darf der ARD-Musikwettbewerb nicht sein, meint die künstlerische Leiterin Merit Forster. Dann braucht man um seine Zukunft nicht bange sein.
Das ist uns ganz, ganz wichtig, den ARD-Wettbewerb nicht nur sichtbar in der Stadt und auf der digitalen Bühne zu machen, sondern als einen Ort der Begegnungen der Teilnehmenden untereinander, aber auch Begegnungen mit dem Publikum, mit unterschiedlichen Publikumsgruppen. Und das ist wunderbar zu beobachten, wenn das funktioniert in verschiedenen Kontexten, eben auch abseits und am Rande des Konzertsaals.
Der ARD-Musikwettbewerb. In dieser Woche folgen dann die Preisträgerkonzerte, zu hören in einer Zusammenfassung bei Deutschlandfunk Kultur am 26. September um 20 Uhr. Von jungen Talenten in der Musik zu einem gealterten Autor, der seine besten Zeiten hinter sich hat. Am Düsseldorfer Schauspielhaus ist jetzt Der Fall McNeil zu sehen. Ein Stück des US-amerikanischen Pulitzer-, Nestroy- und Erwin-Piscator-Preisträgers Ayat Akhtar. Das war bereits am Broadway in New York und am Wiener Burgtheater zu sehen, in Düsseldorf nun zum ersten Mal in Deutschland, übersetzt von noch einem Bestseller-Autor, Daniel Kehlmann. Elisabeth Luft findet, das ist im großen Ganzen verzichtbar.
Und wieder einmal dreht sich alles um einen weißen Mann um die 50, der sich seiner Macht beraubt fühlt. Jacob McNeil. Kräftige Arme, Bauch, Halbglatze. Ein ehemals renommierter Schriftsteller, dessen größte Erfolge wohl vorbei sind, denn die Welt um ihn herum hat sich weitergedreht. Man spricht über MeToo, über Antirassismus und künstliche Intelligenz. Er kommt dabei nicht mit und ertränkt seinen Frust im Alkohol. Die Bühne ist dunkel, nur in der Mitte Rampenlicht. Hier thront das großkotzige Genie auf einem runden, blaugrauen Sofa. Breitbeinig natürlich. In weißem, ärmellosem Hemd, schwarzer Hose und Sneakern gibt er vor, neidisch auf Harvey Weinstein gewesen zu sein. Denn so viel Macht wie Weinstein hätte auch er gerne über andere gehabt. Als wäre das nicht schon widerwärtig genug, meldet sich da auch noch die Schwedische Akademie aus Stockholm, um diesem überheblichen Narzissten den Literaturnobelpreis zu verleihen. Für seinen neuen Roman Evie, in dem er angeblich so überzeugend die innere Welt einer Frau nachgezeichnet hat, ganz aus weiblicher Perspektive. Was er nicht zugibt, und das ist die erste Pointe des Stücks von Ayat Akhtar, er hat das Buch mit KI geschrieben und die Tagebücher seiner verstorbenen Frau dabei verwendet. Ohnehin hat er jeden um sich herum ausgenommen, besonders die, die ihm am liebsten sind, seine Frau, seinen Sohn, seine Geliebte. Was sie ihm anvertraut haben, schlachtet er aus, ohne um Erlaubnis zu bitten. Er füttert ChatGPT mit ihren Geschichten, damit die KI innerhalb weniger Tage ein solides Werk von mehreren hundert Seiten daraus macht. Doch mit menschlichen Gefühlen, Sehnsüchten und Erinnerungen, dem Kern großer Literatur, kommt der Chatbot nicht zurecht und versucht zu analysieren.
Authentizität als Fehlermeldung. Du schreibst, überschreibst, formst dich neu in jedem Zyklus.
Dröhnende Soundflächen im Hintergrund, dazu lautes Tippen wie auf einer Tastatur. Über blaugrüne Fransenvorhänge, die links und rechts von der Decke hängen, laufen ununterbrochen Zahlen und Buchstaben, Regieanweisungen und KI-Prompts. Also ja, es geht in diesem Stück um das Verhältnis von Kunst und künstlicher Intelligenz und darum, wie Chatbots die Literatur verändern werden. Aber vor allem geht es mal wieder um die Gefühlswelt eines alten weißen Mannes, der gegen seine Bedeutungslosigkeit ankämpft. Man fragt sich, warum ein renommierter und erfolgreicher Dramatiker wie Ayat Akta uns noch solche Geschichten vorsetzt. Denn wirklich interessant sind doch die Figuren, die mit Menschen wie McNeil konfrontiert sind und hier in Düsseldorf immer nur von der Seite an das Sofa herantreten, auf dem der in Selbstmitleid zergeht. Sei es die schwarze junge Journalistin von der New York Times, die er rassistisch und misogyn beleidigt, oder seine einstige Geliebte, der es gelingt, ihm noch ins Gesicht zu schauen.
Die Acht, mit der du über mich geschrieben hast. Die Kälte, als wäre ich ein Feind. Denn in deiner Vorstellung war ich das. Man musste mich bezaubern und verführen, um mich dann zu erniedrigen und zu dominieren.
Bemerkenswert ist die Regie von Philipp Rosendahl. Er gestaltet die Figuren psychologisch fein, zeigt ihre inneren Kämpfe und Herausforderungen, ohne sie als Schwäche auszulegen. Wie schon in seiner Düsseldorfer Inszenierung des Gerichtsdramas Prima Facie, scheint er die Mechanismen von Machtmissbrauch und Übergriff auch hier zu durchdringen. Von solchen Regiehandschriften braucht es viel mehr. So kann auch das Ensemble glänzen, vor allem Moritz Klaus, der sich als Sohn tief verletzt von seinem Vater zu emanzipieren versucht, oder Timo Schwarz, der Jacob McNeil trotz allem etwas Menschliches abbringt. Zum Schluss folgt Pointe Nummer 2. Dafür wird die Bühne in knallrotes Licht getaucht und ein weißes Raster darauf projiziert. Denn das ganze Stück ist nicht echt. In 2 Tagen hat sich McNeil einen Roman namens Schweizer Klinik von ChatGPT schreiben lassen. Völlig überfrachtet und reißerisch, er selbst in der Hauptrolle. Auch Autor Ayat Akta hat ganze Passagen von Der Fall McNeil von KI formulieren lassen. Und wie auch immer Theaterliteratur sich durch solche Technologien verändern wird, in dieser Form ist das kein Gewinn.
Der Fall McNeil am Schauspielhaus in Düsseldorf. 1931 wurde in der Münchner Reichenbachstraße eine Synagoge gebaut. Architekt war der erst 30-jährige Gustav Meierstein und der entwarf, beeinflusst von den Ideen des Bauhaus, einen ruhigen, sachlichen Raum mit farbigem Licht, der jüdischen Gemeinde aber nur wenige Jahre diente. Denn schon 1938 wurde die Synagoge verwüstet und nach der Shoah und dem Ende des Krieges stark umgebaut. Zuletzt stand sie leer. In mehrjähriger Arbeit wurde nun der Zustand zum Zeitpunkt des Baus rekonstruiert. Heute Abend wird neu eröffnet und Tobi Krone war bei den letzten Arbeiten dabei.
Es ist noch laut in der Reichenbach-Synagoge. An allen Ecken und Enden wird gesägt, gefeilt, gepinselt, werden die Betbänke aus Eichenholz lackiert. Rachel Salamander führt einen lächelnd in den Gebetsraum. Helles Tageslicht scheint durch die Milchglasdecke.
Das haben die Zeitgenossen von 1931 schon beschrieben, dass je nach Lichteinfall durch das Glasdach eben, das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Sie sehen es gerade, wie jetzt plötzlich das Gelb anders aussieht als vorhin. Das Farbenspiel in diesem Betraum, mit jedem Lichteinfall verändert sich das. Das heißt, wir haben ununterbrochen andere Farben im Betraum.
Die Wände sind in einem kräftigen Hellblau gestrichen, die Decke und die Empore in einem Beige-Gelb. Aber die Nuancen, die Farben, wechseln tatsächlich je nach Helligkeit und Standpunkt. Mal wirkt das Blau im Betraum wie in einem Aquarium, mal fast rötlich. In schlichtem beigen Marmor der Raum für die Torah-Nische, umgeben von 2 mundgeblasenen Lichtsäulen mit handgefertigten Messingbeschlägen. Einem weiteren Highlight.
Diese Leuchtkörper vorne sind zwar religiöse Motive, aber ganz schon im Stile der ausgehenden 20er Jahre abstrakt gehalten. Die Leuchtkörper verkörpern nämlich die Schriftrollen.
Für die Münchner Intellektuelle Rachel Salamander, Jahrgang 1949, Initiatorin dieser Sanierung, ist es eine Offenbarung, diese Synagoge ihrer Nachkriegskindheit in einem völlig anderen Glanz zu sehen.
Die ästhetische Ausrichtung, die ich kennengelernt habe in meiner Jugend und bis 2006, das hat mit der Version von 1931 überhaupt nichts mehr zu tun.
Die Nachkriegssynagoge war notdürftig und in einer bräunlich-düsteren 50er-Jahre-Ästhetik instand gesetzt worden.
Da hat ja auch keiner nach dem Krieg darauf geachtet, was vorher war. Die Leute, die hierher zum Beten gekommen sind, hatten mit der ursprünglichen Zeit nichts zu tun. Das waren zwar wieder Ostjuden, wie sie sich selbst nannten, die hierher kamen, Aber die waren das erste Mal hier und wollten auch nicht bleiben. Es wurde alles provisorisch als Durchgang für ein Leben ganz woanders, weit weg von den Peinigern gebaut.
Demgegenüber wirken der jetzt wiederhergestellte, lichtdurchflutete Betsaal und auch das Foyer im kräftigen pompeianischen Rot mit einem schwarzen Marmorbrunnen selbstbewusst und edel. Die Judaistin Ulrike Heikaus hier im Interview von 2021 hat die Geschichte der Reichenbach-Synagoge erforscht.
Also man kann nicht von reinem Bauhausstil sprechen. Es ist eigentlich so zwischen neuer Sachlichkeit, Art Deco, Bauhauselemente. Es ist ein sehr schöner, sehr schlichter Stil. Man sieht an einzelnen Elementen, wenn man zum Beispiel zur Frauenempore hinaufgeht, das Treppenhaus, das ist wirklich quasi klassische Bauhausarchitektur. Es ist ein sehr, sehr schöner Treppengewinde, was da sich hochführt. Das findet man auch in Tel Aviv in den 30er Jahren.
Es ist der Hartnäckigkeit von Rachel Salamander zu verdanken, dass für die Sanierung der Zustand von 1931 gewählt wurde. Beim Denkmalschutz gab es auch die Idee, die Nachkriegseinrichtung von 1947 wiederherzustellen. Warum diese Synagoge heute überhaupt noch steht? Rachel Salamander führt an die offene Tür mit Blick auf den engen Hinterhof, in dem die Synagoge steht.
Es war ein Glück, dass dieser Bau zwischen zwei, ich sage es in Anführungszeichen, arischen Häusern stand und deswegen in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 nicht abgebrannt wurde. Die Feuerwehr kam sehr schnell, um zu löschen, weil die Gefahr, dass der Brand übergreift, auf die Nachbarhäuser zu groß war. Insofern ist das Fundament dieses Baus stehen geblieben, absolut stehen geblieben.
Auf diesem Fundament werden künftig vor allem Teilnehmende an Führungen ins jüdische Leben eintauchen können. Schulklassen werden hier über das Judentum mehr erfahren. Und ja, auch jüdische Gottesdienste werden möglich sein. Einer speziellen Weihung bedarf es dazu nicht.
Einmal Synagoge, immer Synagoge.
Die Synagoge Reichenbachstraße in München ist rekonstruiert. Nachdem der Auftritt der Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani in Gent abgesagt wurde, gab es viel Kritik. Wir haben auch bei Kultur heute darüber berichtet. Heute Abend tritt das Orchester jetzt in Berlin auf. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Das Musikfest Berlin, das zurzeit läuft, hat die Münchner Philharmoniker mit Lahav Shani spontan eingeladen, um 19 Uhr im Konzerthaus Berlin zu spielen. Winrich Hopp, künstlerischer Leiter des Musikfests, begründete die Einladung bei Deutschlandfunk Kultur so.
Also erstens verstehe ich diese gesinnungspolitische Kontrolle, die da ausgeübt werden soll. Nicht so geht man eigentlich mit Menschen nicht um. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es gerade Lahav Shani ist, der sich so um die Versöhnung bemüht, der die Regierung Israel kritisiert hat, der auch immer davon gesprochen hat, die Regierung nicht mit dem Staat zu verwechseln. Also das ist alles überhaupt nicht zu verstehen. Und ihn so alleine da zu sehen und so ausgegrenzt, und auch die Münchner Philharmoniker da alleine im Regen stehen zu lassen, das war eine ganz wichtige Situation und auch eine Entscheidung, sich zu ihm zu bekennen.
Das Konzert der Münchner Philharmoniker sendet Deutschlandfunk Kultur ab 20 Uhr. Lahav Shani wurde heute auch von Bundespräsident Walter Steinmeier empfangen. Der habe die Ausladung Shanis als klar antisemitisch eingestuft, hieß es danach. Bei den diesjährigen Emmys, den wichtigsten Fernsehpreisen der USA, haben vor allem die Serien Adolescence und The Studio viele Preise abgeräumt. The Studio mit Seth Rogen in der Hauptrolle, ein satirischer Blick auf die Filmbranche, gewann 13 Emmys, darunter den für die beste Serie. Die Netflix-Miniserie Adolescence brachte dem 15-jährigen Hauptdarsteller einen Emmy ein. Owen Cooper wurde damit zum jüngsten Preisträger aller Zeiten. Viel Applaus gab es für Stephen Colbert, als dessen Late-Night-Show The Late Show ausgezeichnet wurde.
Stay strong, and if the elevator tries to bring you down, go crazy and punch a higher floor. Woo!
Also wir lassen uns nicht unterkriegen, wir fahren mit dem Aufzug wieder hoch, so Colbert, ein Zitat aus einem Prince-Song. Der Sender CBS, der übrigens in den USA auch die Emmy-Verleihung ausstrahlt, hatte vor kurzem bekannt gegeben, dass Colberts Show im Sommer nächsten Jahres eingestellt wird, offiziell aus finanziellen Gründen. Colbert ist ein offener Kritiker von Donald Trump. Es wurde vermutet, dass der Schritt politische Gründe hat. Und wir bleiben bei den Auszeichnungen. Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken geht in diesem Jahr an die Philosophin Sheila Ben-Habib. Sie sei eine herausragende politische und philosophische Intellektuelle, hieß es in der Begründung. Mit dem Preis werden Menschen geehrt, die in der Tradition von Hannah Arendt zu öffentlichem politischen Denken und Handeln beitragen. Ben-Habibs wissenschaftlicher Fokus liegt auf den Themen Migration, Feminismus und Konflikte. Letztes Jahr wurde der mit 10.000 Euro dotierte Preis nicht vergeben, nachdem es 2023 Antisemitismusvorwürfe gegen die damalige Preisträgerin Mascha Gessen gegeben hatte. Der britische Architekt Nicholas Grimshaw ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er war vor allem für seine Bauten im Stil der Hightech-Architektur bekannt und einer der prominentesten Architekten Großbritanniens. Zu seinen bekanntesten Gebäuden gehört das Londoner Eisenbahnterminal Waterloo.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, der Stand der Energiewende und die Bodenoffensive Israels in Gaza. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.